liebe Hörer, liebe Triathlon-Community, ihr habt gerade unser Jingle gehört mit unserer Melodie und den typischen Herzschlägen. Komponiert hat das Ganze vor etwa 15 Jahren unser damaliger Kollege Nies Sienknecht auf seinem iPad und auf einem unserer vielen gemeinsamen Flüge nach Hawaii. Am Sonntagabend hat das Herz von Nies ganz plötzlich und unerwartet aufgehört zu schlagen. Nies Sienknecht ist nicht mehr unter uns. Der Schock sitzt bei uns allen tief und unser aller Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Freunden, die er innerhalb und außerhalb der Triathlon-Bubble hatte. Nies war 11 Jahre lang ein prägender Kollege und Mitarbeiter hier bei Spomedis. Vom Praktikanten hat er sich bis zum Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon entwickelt. Er war nicht nur mein Sidekick bei unserer legendären Serie Kona Boys, sondern mir persönlich auch über ein ganzes Jahrzehnt lang ein enger Vertrauter. Auch wenn sich unsere beruflichen Wege vor einigen Jahren getrennt haben, hatten wir natürlich immer noch losen Kontakt. Nies hat sich damals beim Ausscheiden hier verabschiedet mit den Worten, dass er immer ein Teil von Spomedis bleiben wird. Und er hat definitiv seine Fußspuren hinterlassen. Ich stehe im engen Kontakt mit Nies Umfeld und habe seiner Frau Lisa, die Nies damals hier bei uns kennengelernt hat, unsere volle Unterstützung in dieser schweren Zeit zugesagt. Wir koordinieren einige Aktionen, um der Familie bestmöglich zu helfen. Bitte gebt uns dafür noch ein paar Tage Zeit. Wir werden euch auf all unseren Kanälen mitteilen, wie auch ihr helfen könnt. Heute bin ich erst einmal unendlich traurig. Rest in peace, Kona Boy. Und mahalo für alles, was du für uns und den Triathlonsport hierzulande getan hast. Die Einordnung des aktuellen Triathlon-Geschehens überlasse ich nun meinen Kollegen Nils und Jan. Ich melde mich an anderer Stelle. Euer Frank.
Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 26. November, Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Wiesert und bei mir sitzt
Jan Grüneberg.
Moin Jan, du hörst es an meiner Stimme und ich möchte jetzt schon mich entschuldigen dafür. Ich bin, ja, wie sagt man, noch ein bisschen verschnupft.
Halt Abstand.
Ja, nee, das ist alles cool, das wird alles gut, nur falls es sich sehr nasal anhört, bitte ich um Entschuldigung. Aber es gibt viel zu besprechen und deswegen haben wir die Kopfhörer aufgesetzt und wollen Triathlon talken heute.
So ist es.
So ist es. Aber bevor wir das machen, gibt's erstmal zum Einstieg ein bisschen Werbung. Diese Folge wird nämlich präsentiert von Ministry, dem Sporternährungshersteller, dem unter anderem Topstars wie Laura Philipp, Rico Bogen, Mika Not und Nico Mann und Florian Angert vertrauen. Also eine ganze Reihe von wirklich hochkarätigen Athleten. Und weil man gar nicht früh genug damit anfangen kann, seine Ernährungsstrategie für die Saison festzuzurren, die ja quasi jetzt ansteht, ne, für manche auch schon unmittelbar, hat Ministry ein besonderes Angebotspaket für euch geschnürt. Mit dem Code TRIMARK50, alles groß geschrieben und zusammen mit 50, also TRIMARK50, gibt es nämlich satte 50% Rabatt auf die Probierbox von Ministry. Und in dieser Probierbox ist Folgendes enthalten. Drink-Mixes, verschiedene, Slow Carb, Fast Carb, Power Carb, jeweils 200 Gramm, ein Recovery Shake. Und wir haben insgesamt 5 verschiedene Riegel da drin. 2x Porridge Bar, 2x Protein Bar, ein Intensity Bar, verschiedene Geschmacksrichtungen. Es gibt Gels dazu, 2x mit Koffein, 2x ohne. Auch hier alle, also verschiedenste Sachen, Mango, Lemon, Cherry, Matcha, also ganz, ganz verschiedene Geschmacksrichtungen eben, um auszuprobieren. Und dazu gibt es auch noch eine Trinkflasche von Ministry, 500 Milliliter. Den Code habe ich vorhin schon gesagt, TRIMARK50. Und einzulösen ist das bis zum 31.12. Denn jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich einzudecken. Denn das wissen wir alle und das predigen wir immer. Ne? Wenn die Saison erstmal läuft, da muss man das klar haben. Da muss man wissen, wie man sich ernähren will. Je länger es wird, desto wichtiger wird das von den Distanzen. Und deswegen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sich so ein Probierpaket zu sichern und ja, die Sachen von Ministry auszuprobieren. Die Infos dazu, die gibt es hier unten in den Shownotes. Ja, es gibt einiges zu besprechen. Rückwirkend, ausblickend, es ist noch Renn-Action noch genug zur Verfügung. Also, dass man hier, wir können noch nicht die Füße hochlegen für so hier Off-Season und so, das gibt's nicht mehr, das machen wir nicht. Da haben wir noch einiges zu besprechen, was an Rennen stattfindet in den nächsten Tagen. Aber wir müssen auch noch einmal zurückgucken, denn eine Legende, will ich sagen, hat seinen Rücktritt erklärt vom aktiven Sport. Alistair Brownlee. Von ihm ist die Rede.
Well, Triathlon hat ihn den GOAT genannt.
Ja, die Diskussion wird ja definitiv geführt. Vor allen Dingen, also ich glaube, da kann man sich oder würden sich viele drauf einigen können. Zumindest ist er der GOAT der Kurzdistanz.
Das würde ich so unterschreiben.
Ja.
Wenn man zweimal Olympia gewinnt, zweimal Weltmeister wird, viermal Europameister ist er geworden.
Ja, und hat ja unfassbare Serien hingelegt, ne? Also teilweise Saisons gab, wo wirklich nichts über an ihm vorbeiging, nach Belieben Titel abgeräumt und Rennen auf seine ganz besondere Art durchgezogen. Ja. Man kann sagen, neuen Standard gesetzt auch auf der Kurzdistanz. Und die Leute überschlagen sich natürlich und es kam dann schon ein bisschen überraschend jetzt zu einem Zeitpunkt, wo man gedacht hat, so, oh Mensch, jetzt nach Dubai, ne? Jetzt ist er nochmal aufs Podium und jetzt wird alles wieder gut, aber es war für ihn der perfekte Zeitpunkt, weil er gemerkt hat, irgendwie, das war ein hartes Brot, da jetzt nochmal hinzukommen und eigentlich ein schöner Abschluss und es reicht auch.
Ja, es hat mich auch sehr überrascht, als ich das dann mitbekommen habe, vor allem auch, wie du gesagt hast, nach seinem Rennen in Dubai und nach seiner Performance auf Ibiza, wo er schon richtig abgeliefert hat, dann dachte man, okay, jetzt ist er wieder da, jetzt können wir uns aufs nächste Jahr freuen und dann ist er wieder vorne mit dabei und wir sehen ihn wieder irgendwie vielleicht auch auf dem obersten Podestplatz, aber ja, er hat sich dafür entschieden, calling it quits.
Ja, es waren einfach zu viele Dinge, mit denen er dann zu kämpfen hatte, zu viele Verletzungen, zu viele Krankheiten und so und er hat einfach für sich selbst gesagt, er will nicht, dass seine Karriere durch eine Verletzung beendet wird, wo er es nicht mehr in der Hand hat, das selber zu entscheiden und dementsprechend war das natürlich jetzt die perfekte Bühne, um zu sagen irgendwie so, okay, ich habe nochmal gezeigt, ich kann es noch mit den ganz Jungen, ich kann da mithalten, ich kann um Podium kämpfen, ich bin immer noch, ich bin zu Recht die Legende, für die ich gehalten werde. Und ich hab immer wieder gesagt, irgendwann passiert es noch, irgendwann kommt dieser Sieg. Er kommt jetzt nicht mehr. Er hat's hinter sich, er hat's abgeliefert. Ich finde, Johnny Brownlee hat das perfekt zusammengefasst auf Instagram. Er hat gesagt, also eigentlich ist es Quatsch, man kann das nicht zusammenfassen, diese Karriere in ein paar Worten, aber er hat so ein paar Sachen rausgehoben und das fand ich total gut. Also er hat gesagt halt irgendwie, die Olympischen Spiele in London, dass es wohl niemals wieder einen Sportler geben wird, der auf dem so viel Druck gelastet ist, wie auf Alistair Brownlee, da abzuliefern. Ja. Und es ist ihm gelungen und es ist ihm nicht nur da gelungen, es ist ihm noch in Rio gelungen. Und ja, es ist ihm wahnsinnig viel geglückt. Und was ich sehr, sehr cool finde, das ist dann, wenn der kleine Bruder dann sagt irgendwie, und vor allen Dingen hat er mich inspiriert, es ihm nachzumachen und zu sagen so, ey, das will ich auch. Und ich meine, ja, hat auch zu olympischen Ehren gereicht und auch zur Weltklasse und zu fantastischen Bildern. Wir erinnern uns an Mexiko, wo der Große dem kleinen Bruder in den Hintern getreten hat.
Diese Szene kennt jeder Triathlet.
Ja, weil's so auch so bezeichnend ist, ne, für die beiden und dann aber auch zu sagen, hier, Junge, mach, los, der ihn dann über die Ziellinie geschubst hat. Das war schon ganz schön gut. Aber auch, und das fand ich auch cool bei Johnny Brownlee, er hat es dann, und das ist wahrscheinlich auch so ein Brüderding, auch sich nicht nehmen lassen, seinen Post damit zu enden, dass er gesagt hat, er freut sich jetzt auf ein paar gechilltere Läufe und Radausfahren, aber wollte dann doch noch mit dem Hinweis enden, dass Alistair sich nun daran gewöhnen solle, dass sein kleiner Bruder niemals wieder ein Duell am Berg gegen ihn verlieren wird. So, Shots feiert nochmal zum Abschied. Viel Spaß damit. Ja, wir haben auf trimark.de eine Fotostrecke, die seine Karriere in Bildern. Das lohnt auf jeden Fall, da nochmal reinzugucken. Auch interessante Infos, auch interessante Bilder von Alistair Brownlee, ja, durch die Jahre, ne? Wie er einfach vom Jungen zum Weltchampion geworden ist. Sehr, sehr cool, nochmal nachzuvollziehen. Und ich glaube, wir können als Nicht-Briten das auch nicht so ermessen, was für eine große Nummer, ja, die beiden auch, aber insbesondere im Alistair Brownlee für den britischen Triathlon bedeutet. Ja.
So ein, vor allem der Olympiasieg einfach im eigenen Land, ich glaube, das ist schon so das Bedeutendste, was man irgendwie erreichen kann. Und er meinte ja auch in seinem Statement dann zum Karriererücktritt, dass es eigentlich so der Sieg ist, der ihn am meisten geprägt hat, was so sein wichtigster Erfolg ist, auf den er immer gerne zurückguckt. Und das prägt einen natürlich und das hält ein Land natürlich auch in Atem. Also mit Alexi hat man das ja in diesem Jahr auch gesehen, dass er den Triathlon quasi so wieder in den Mainstream irgendwie geholt hat, dann auch in Großbritannien. Und das ist einfach schon so eine Standout-Leistung. Ja, ganz großer Sportler.
Ja, ich bin ja sowieso immer extrem fasziniert davon, von diesem, ja, dem Gedanken, an den sich die Sportler halt gewöhnen müssen, irgendwie bei Olympia auf den Tag genau das abzuliefern. Und du hast es gesagt, im eigenen Land. Und das war auch das, was Johnny Brownlee gesagt hat, irgendwie schon Monate vorher haben ihm quasi alle auf die Schulter geklopft und gesagt, du weißt schon, ne, hol das Ding nach Hause. Das ist dein Ding. Du schaffst das. Du machst das. Mach es. Hol es nach Hause, hol uns das Gold.
Aber kein Druck,
kein Stress. Und dem standhalten zu können, ich meine, Christian Blumfeld ist das andere Beispiel dann gewesen in Tokio, das zeigt schon, dass das besondere Athletentypen sind. Und wenn du es dann nochmal wiederholen kannst in Rio, das war schon, ja, schon krass.
Wie oft war Triathlon bei den Olympischen Spielen? Mittlerweile 7-mal, glaube ich. Er hat 2-mal gewonnen, quasi ein Viertel. Nee, fast ein Drittel aller Olympischen Spiele, ja. Triathlon, hat er gewonnen.
Zahlenspiele, ne? Aber er hat sich ja über die Jahre halt mit den Besten gemessen und andere Legenden hinter sich gelassen. Und eben jetzt auch dann tatsächlich gegen Ende, wo er sich dann jetzt ja auf die T100 konzentriert hat. Wir haben das ja letzte Woche im Prinzip besprochen. Ne? Wir haben gesagt, irgendwas war immer, was ihn noch daran gehindert hat und dann jetzt eben zunehmend am Ende Krankheiten und Verletzungen, die ihn vom letzten bisschen abgehalten haben, auch da in der Serie performen zu können. Und auch, selbst wenn es auch durchwachsene Ergebnisse gab auf der Langdistanz, hat er auch da gezeigt, dass er absolut konkurrenzfähig war und hat gleich auch nach schlechten Rennen wieder fantastische Rennen rausgeballert, wo auch Zeiten rausgekommen sind, wo man gesagt hat, okay, also, weil man sich dann ja sofort gefragt hat, kann er das überhaupt? Kann er überhaupt Langdistanz? Und er konnte Langdistanz, aber nicht immer. Ne? Das war das dann in den letzten Jahren, dass er sich dann da auch dann ja zurückgezogen hat.
Ja, auf Hawaii hat es auch leider nie geklappt.
Ja, dafür hat er uns dieses legendäre Interview, den Interview-Schnipsel mit Jan Frodeno vermacht, wir sagen, wie aneinander geraten sind im Interview und Jan Frodeno gesagt hat, er war schon immer ein Penner.
Laut Brownlee war das unabsichtlich.
Ja, ja. Da könnte man, glaube ich, viele zu befragen, was noch so Unabsichtliches passiert ist. Denn das gehörte auch dazu. Also er war immer einer, der wie sollen wir das positiv ausdrücken? Das gesagt hat, was er gedacht hat, beziehungsweise was er geglaubt hat, was auch andere motivieren könnte. Zum Beispiel, wenn er beim Radfahren irgendwelche Leute mit sich haben wollte oder wenn er schon vor dem Rennen Leuten gesagt hat, dass sie nichts können. Oder das gehört auch alles zu seiner Persönlichkeit, die dazu, das muss man halt so sagen, dieses komplette Showpaket, würde ich mal sagen. Denn irgendwas muss dran sein. Wenn man Jan Frodeno heute über Alistair Brownlee reden hört, dann hört man nur das Beste. ich glaube, die beiden haben tatsächlich, und das hat Jan auch ja schon mal gesagt, ja, selber immer wenn es jemanden gab, an dem er sich gerieben hat, dann war es Alistair Brownlee. Das war auch jemand, wo er es dann auch ausgesprochen hat. Und die haben halt von der Kurzdistanz verschiedene Begegnungen gehabt, wo Jan immer gesagt hat, so, ich weiß nicht, was der hat. Ich habe ihm nichts getan. Aber irgendwie hat er sich mich ausgesucht. Und vielleicht gehörte das halt auch zum Konzept dazu. Aber in den Jahren, in denen sie dann beide auch dann mit Verletzungen zu kämpfen hatten und langwierigen Geschichten, Karriereende steht im Raum und so weiter, sind sie sich wieder näher gekommen, hieß es mal. Und das ist ja auch schön, dass das dazu führen kann, ja, wenn sich so Legenden dann irgendwann wieder vertragen. Ja, das war's. Guter Abschluss in Dubai. Und bin ganz sicher, dass Alistair Brownlee auf jeden Fall dem Sport natürlich erhalten bleibt. Die haben eine Stiftung zusammen. Sie sind als Rennveranstalter unterwegs damit in Großbritannien. Eins meiner Bucketlists, Helvellyn Triathlon, ist unter ihrer Organisation. Muss man sich auf jeden Fall irgendwann mal angucken. Also von daher, Olympia-Zirkus mischt er auch mit als, die Position kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen, aber sowas, wie nennt man das? Athlete's Board hätte ich jetzt fast gesagt, wenn es sowas gibt.
Commissioner.
Sowas. In irgendeiner Funktionärsrolle ist er da unterwegs auf jeden Fall. Ja.
Ja, ich erinnere mich noch an den Anfang der Saison, als alle sich bei der T100 auf das wiederauflebende Duell von Javier Gomez und Alistair Brownlee gefreut haben.
Ja.
Jetzt sind beide in Triathlon-Rente gegangen. So schnell kann es gehen.
Ja, aber der eine halt jetzt eben hier im Fall von Alistair eben nochmal mit einem mit einem ganz guten Knall eigentlich, ne? Weil ich meine, das war ja eigentlich das, was ja Jan Frodeno, ja nicht ganz, wenn man dann mal das Ende ausklammert, aber mit seinem Sieg in Milwaukee auch nochmal gelungen ist, ja, ne? Nochmal dieses Statement zu setzen, irgendwie so, ich bin absolut konkurrenzfähig, ganz egal, wer hier an der Startlinie steht. Und genau das ist Alistair Brownlee jetzt auch gelungen, glaube ich, in Dubai.
Ja, aber bei Jan war dann auch in Nizza klar, entweder gewinnt er das oder es endet halt so, wie es jetzt geendet ist.
Ganz genau.
Aber der wird nicht Vierter oder Fünfter.
Ja, ja. Aber, ja, es müssen und es werden neue Leute nachrücken, aber eine Legende tritt ab, kann man so sagen. Pause. So viel zum Thema Rückblick. Lass uns nochmal zurückblicken auf das Wochenende. Der Ironman Cozumel hat stattgefunden. Mit vielen Geschichten drumherum. Nicht ganz die Geschichte, über die wir letzte Folge diskutiert haben, ob Martin van Riel Richtung Weltbestzeit sich bewegt, aber es gab viel Drama.
Er war auf gutem Kurs, würde ich sagen, bis Kilometer 175 auf der Radstrecke. Ja.
Aber lass uns wir fangen mit den Frauen an.
Ja.
Denn da gibt es aus deutscher Sicht eine gute Nachricht. Anna Reischmann hat ihre erste Langdistanz gewonnen, richtig?
Das ist richtig.
Ja. Und qualifiziert sich damit für die WM. Natürlich. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Anne Reischmann, die schon oft gezeigt hat, mit sehr, sehr guten Leistungen, dass sie vor allen Dingen durch ihre Radstärke, glaube ich, auch Felder unter Druck setzen kann wieder. Und diesmal hat es geklappt.
Ja, bekanntlich nicht die beste Schwimmerin im Feld.
Ja.
Hatte nach dem Schwimmen schon so gut 6 Minuten Rückstand auf die Spitze, hat das dann bis Kilometer 135 wieder zugefahren und hat sich dann einfach abgesetzt und nie wieder zurückgeblickt.
Ja, so muss es laufen, oder?
Ja, also für sie ist es der optimale Rennverlauf. Sie hat auch in Rot schon gezeigt, dass sie auch gut laufen kann, konkurrenzfähig laufen kann. Cozumel ist natürlich dann nochmal ein anderes Kaliber mit der Luftfeuchtigkeit und der Hitze. Aber auch da, ja, sehr gut über die Runden gekommen. Schnellster Laufsplit.
Schnellster Radsplit.
Besser kann es gar nicht laufen.
So ist es. Und das Schwimmen in Cozumel, das mag dann auch helfen. Ich meine, das hilft natürlich allen gleich, aber es ist natürlich sehr, sehr schnell dadurch, dass es Rückenströmungen gibt. Das macht schon was aus. Wird ihr sicherlich schon geholfen haben, da nicht zu viel Körner schon zu verballern, um dann eben für klare Verhältnisse zu sorgen. Ja, auf jeden Fall. Von daher, sehr, sehr gutes Ergebnis. Zweite wird Lisa Perterer aus Österreich vor Justine Mathieu aus Frankreich.
Von Lisa Perterer auch die erste Langdistanz?
Ja, scheint ein gutes Pflaster da zu sein in Cozumel. Ich finde auch immer so, man hat jetzt nicht viel gesehen, sondern im Nachgang immer nur so kleine Schnipsel und so kurze Videobeiträge. Das hat schon was. Da so diese lange Straße am Meer längs und so. Und das, aber es ist natürlich harte Bedingungen.
Rennen mit Palmen im Hintergrund sind immer gut.
Da auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, ich habe noch nie, habe ich schon mal ein Rennen mit Palmen im Hintergrund? Ne, ich glaube nicht.
Ich auch nicht, aber ich sag das einfach.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also es auf jeden Fall gibt es gute Bilder und das gehört ja auf jeden Fall auch dazu. Ja, von daher, aus deutscher Sicht noch Katharina Krüger auf Platz 14 und Margret Elfers auf Platz 15 gelandet. Ja, und ja, wir haben es gesagt. Hast du einen Überblick darüber, wer schon alles qualifiziert ist?
Aus deutscher Sicht?
Ja.
Auf jeden Fall. Anna Haug wissen wir, die muss noch validieren.
Oh ja, die letzte übergebliebene, die Regeln ja geändert wurden dahingehend, dass ja nur noch die Weltmeisterin/Weltmeister direkt qualifiziert sind.
Laura Philipp, du hast es angesprochen, Weltmeisterin ist direkt qualifiziert fürs nächste Jahr, muss nicht mehr validieren. Henrike Güber hat sich beim Ironman Barcelona einen Slot geholt und Anne Reischmann jetzt in Cozumel.
Ja. Und mit den Qualifikationen geht's bei den Männern auch weiter. Schauen wir auf das Rennen der Männer. Wir haben es angesprochen, Drama um Maarten van Riel, aber erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Gewonnen hat das Rennen Bart Arnoutz aus Belgien vor Chris Lieferman aus den USA und Leon Chevalier aus Frankreich. Das ist das Podium, das ist natürlich immer wichtig, aber dahinter, und das war hier jetzt in dem, was im besonderen Fall, gab es 5 Slots für die WM und den 4. hat sich Dario Giovine aus Italien geholt und Dominik Sovija auf Platz 5. Ein weiterer Deutscher, der sich qualifiziert.
So ist es. Die erste WM-Quali für ihn, ist ja noch quasi Vollzeit berufstätig als Ingenieur.
Dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Das musste ich unbedingt anbringen jetzt.
Ja, und hat es das erste Mal geschafft, sich für die WM zu qualifizieren als Profi.
Ja, richtig, richtig gut. Und das ist halt eben das Ding. Und das ist letztendlich waren ja einige. Oder sagen wir mal so, das Ziel war natürlich, warum mache ich Cozumel? Ne, weil ich früh Klarheit haben will, weil ich es irgendwie durch was für einen Saisonverlauf auch immer geschafft habe, jetzt in guter Form zu sein und zu sagen, ich mache jetzt einen Deckel drauf an die Quali für nächstes Jahr, dann muss ich mich da gar nicht mehr drum kümmern. Ne? Das ist rechtzeitig eingetütet, kann die ganze Weihnachtszeit und so weiter, alles wunderbar, dann wieder Neuaufbau machen und ich habe es alles hinter mir. Und das gilt eben für die 5, die ich jetzt genannt habe. Und ja, um nochmal ganz vorne anzufangen, Bart Arnouts. Ein Name, der in den letzten Jahren immer mal wieder gefallen ist, meistens mit dem Zusatz, vergesst Bart Arnouts nicht. Der ist nämlich ein richtig, richtig guter Läufer und das kann immer sein, dass der von hinten noch alle einsammelt. Das ist ihm aber zugegebenerweise nicht mehr so häufig gelungen in den letzten Jahren. Also er hatte eine richtig nervöse Phase, wäre jetzt nicht seine beste Zeit hat er gehabt 2017, 18, ne, wenn ich das richtig sehe. Genau, 2017 hat er Lanzarote und Rot gewonnen und in 18 war dann der Ironman Hamburg-Sieger hier und Zweiter auf Hawaii, damals eben hinter Patrick Lange.
Das vergisst man immer.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man daran denkt, dann sagt er irgendwie, Patrick Lange, der erste Mensch unter 8 Stunden auf Hawaii. Der zweite Mensch war Bart Arnouts. Der ist nämlich auch unter 8 Stunden geblieben an dem Tag. Ne? Aber das sind so die Zeiten. Und seitdem war es auch auf der langen Distanz dann eben nichts mehr mit einem Sieg. Ist ihm nicht mehr gelungen, bis jetzt. Und wirklich mit einer durchweg mehr als beachtenswerten Leistung, weil es halt wirklich, er halt wirklich durchgezogen hat. Er hat ein ähnliches Problem, auch was das Schwimmen angeht, muss man auch sagen. Es war immer einer, der da kämpfen muss, aber dann beste Bikezeit. Begleitet von anderen Umständen, die wir gleich nochmal erörtern können, aber trotzdem, das steht da am Ende. Und die zweitbeste Laufzeit. Also der Zusatz passt auf den Bart Arnouts auf, der kann das zulaufen, das stimmt nach wie vor. 40 Jahre alt, der Mann.
Die alten Männer schlagen zurück.
Ja, voll, oder? Irgendwie ist es jetzt gerade so. Ich meine, Patrick Lange, Bart Arnouts, auch Cameron Wolf, der hier auch sehr, sehr lange in Cozumel eine Rolle gespielt hat, der tatsächlich, dann hat er jetzt nochmal vermeldet, das war ihm nochmal wichtig, die erste Zeitstrafe seines Lebens kassiert hat, irgendwie durch Unachtsamkeit hat er gesagt, dass Cameron Wolf das nicht macht, um seine Bikezeit zu verbessern, ich glaube, das muss jedem klar sein, aber ja, er hat Quatsch gemacht, muss man halt sagen, und das just in dem Moment, an dem er aufgeschlossen ist zu Martin van Riel, war ordentlich im Rennen, sagen wir es mal so. Musste dann 5 Minuten ins Zelt, musste sich 5 Minuten in die Sonne stellen. Das hat ihn so gegrillt, dass das gar nichts mehr ging. Also, dass er einfach sich nicht vorstellen konnte, wie er das Ding nochmal antreten will und wie er da wieder reinkommen will ins Rennen. Aber er hat gesagt, nee, DNF tut zu weh, das geht nicht. Außerdem jubelt mein Sohn da an der Strecke und Familie ist da, nee, geht nicht, muss ich mich durchbeißen. Hat sich dann dazu verleiten lassen, die Pace anzuschlagen, die er beim New York Marathon gelaufen ist. Kurzzeitig, muss man sagen. Und dann ging es bergab. Naja, aber trotzdem finde ich persönlich immer, ich habe es in den letzten Wochen ja schon ein paar Mal gesagt, Cameron Wolf ist für mich ein großes Phänomen dieses Jahr. Richtig, richtig gut. Und mal gucken. Wie hat er geschrieben? Wir sehen uns bald wieder bei einem Rennen, aber nicht zu bald. Also schauen wir mal, was da die nächste Saison so für ihn bringt.
Ja, war ja auch ein langes Jahr, da muss man auch mal die Füße hochlegen.
Auf jeden Fall. Ja, Füße hochlegen ist ein gutes Stichwort. Das hätte Maarten van Riel sehr, sehr gerne getan nach diesem Rennen. Und in seiner Vorstellung wäre dabei die Nizza-Quali rausgesprungen und alles wäre eingetütet gewesen. Aber dem war nicht so.
Dem war nicht so, nee. Schnellste Schwimmzeit, wie man das von ihm kennt.
39,48 genau. Bedeutet das in Kurzem.
Unter 40 Minuten. Ja. Das ist natürlich mit Rückenströmung, das ist trotzdem mal eine Ansage.
Ja, also ist auch der einzige, ne? Also mit Abstand die beste Zeit, ja.
Ja, ja.
Ja, ja, sag ich jetzt einfach mal so.
Und dann war er die ganze Zeit vorne unterwegs. Irgendwann sind dann Leon Chevalier und Bart Arnoutz noch zu ihm aufgeschlossen. Und dann hat es eben zerrissen.
Ja, ist gestürzt. Er sagt selber, entweder ein Reflektor an der Straße oder ein Loch, weiß er nicht. Auf jeden Fall hat es ihn vom Rad gehoben und tragischerweise in die Zuschauer katapultiert mit Tempo 50. Und da gab es eine Kollision mit einem Mädchen. Beide verletzt danach. Maarten van Riel an den Armen Verletzungen gehabt, das Mädchen an der Hand Schnittwunden. Gott sei Dank, das kann man spoilern schon, oder das weiß man im Nachhinein, alles relativ glimpflich dann ausgegangen am Ende. Krankenwagen musste kommen, hat beide versorgt und es kam auch noch die Polizei, denn das ist dann, also finde ich gar nicht so überraschend, weil auch das würde in Deutschland auch passieren, tatsächlich. Mhm. Und hat natürlich wahnsinnig viel Zeit gekostet, das alles zu klären. Aber ich meine, das geht natürlich dann vor. Gott sei Dank ist da nichts Schlimmeres passiert, hätte ganz, ganz dramatische Folgen haben können. War dann jetzt alles dass es fürs Mädchen erst ins Krankenhaus ging, für Maarten van Riel ging es erst noch weiter wieder auf die Strecke.
Ja, genau. Er hat dann weitergemacht, zum Glück, also wie du gesagt hast, nichts Schlimmeres passiert, nur eine kleine Verletzung an der Hand und bei Maarten van Riel waren die Ellbogen auf. Ich glaube, er musste hinterher auch noch genäht werden. Ja. Der Einteiler war ein bisschen zerrissen. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, noch die schnellste Laufzeit in den Asphalt zu brennen. 2:39,38 beim Langdistanzdebüt. Kann man mal so machen.
Ja.
Trotz des Sturzes, das Ganze hat ihm, ja, wie du gesagt hast, viel Zeit gekostet, circa 20 Minuten.
Ja.
Wenn man die 20 Minuten abzieht, wäre er mit Abstand.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, und in dem Fall, weil er den Lauf ja noch hingelegt hat, kann man das auch tatsächlich so sagen. Ich meine, könnte man natürlich noch sagen, er hat sich da ausgeruht, aber das kann man, glaube ich, dann eben nicht sagen, wenn da Hektik ist und Aufregung und du dir Sorgen machst, scheiße, was ist jetzt hier passiert? Ja. Und dann kommt ein Krankenwagen und dann kommt noch die Polizei und will noch von dir wissen, was passiert ist. Das ist unfassbar, dass der danach noch sich da wieder so reingebissen hat. Hat jetzt halt am Ende für einen siebten Platz gereicht. Keine Quali für die WM.
Den Slot um knapp 6 Minuten verpasst, leider.
Ja. Am Ende hat er noch gepostet, fand ich ganz nett, letztendlich ist er dann auch noch ins Krankenhaus gefahren, weil eben Röntgenbilder zu machen waren und Wunden mussten genäht werden und versorgt werden. Und dann hat man sich dort wieder getroffen, weil es nur ein Krankenhaus gibt auf Cozumel. Und er hatte dann seine Medaille und noch ein Shirt von ihm übergeben und hat gesagt, umso dramatischer das Mädchen, sagten die Eltern, ist jedes Jahr da zum Zugucken und freut sich da immer besonders drauf. Und er hat gesagt, hoffentlich bleibt das so, nicht, dass sie jetzt irgendwie da einen Knacks wegkriegt. Aber cooler Move insgesamt, gute Aktion, damit umzugehen auch. Ich meine, letztendlich ist das halt auch so, wenn man in so einen Unfall verwickelt ist, dann ist man halt, ist auch das Fortgang des Rennens, auch wenn man Profi ist, erstmal zweitrangig.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und die Richtlinien in den meisten Athlete Guides sagen auch klar, dass man an einem Unfallort bleiben muss, bis ein Mitglied der Polizei anwesend ist.
Ja.
Also alles richtig gemacht.
Ganz genau.
Fairer Sportsmann. Die Geste mit dem T-Shirt am Ende und dass sie sich wieder getroffen haben, ist Zufall, aber ganz, ganz rührend auch.
Ja. Gibt auch, glaube ich, bessere Situationen, als in Mexiko auf die Polizei zu warten.
Das würde ich
mal behaupten. Aber letztendlich alle ihren Job gemacht, alles gut erledigt und was machen wir da jetzt draus, dass Maarten van Riel jetzt eben die Quali verpasst hat. was soll er machen? Das war, darüber sind wir nämlich jetzt tatsächlich drauf gekommen, weil ich meine, in seiner Vorstellung hat er natürlich gesagt, hey, ich versuch's und wenn es gut läuft, dann habe ich die Quali und dann kann ich nächstes Jahr alles machen, kann alle Verträge unterschreiben, die ich will, kann mich überall austoben als T100-Champ, kann da mich drauf konzentrieren. Ich weiß aber, dass ich eben den Übergang auf die Langdistanz machen kann, weil ich habe die Quali eingetütet. Jetzt fehlt sie ihm. Was glaubst du, was wird sowas für seine Saisonplanung letztendlich bedeuten?
Ist immer schwer zu sagen. Ist halt natürlich auch erstmal die Frage, ob er wieder bei der T100 Tour an den Start gehen wird, was man natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, was wahrscheinlich ist, weil er der Titelverteidiger ist.
Ja.
Dann muss man irgendwo noch einen Ironman finden, den man machen kann, um dann die Quali zu holen. Ich denke, das wird kein früher Ironman sein, weil wir jetzt schon relativ spät im Jahr sind. Also so Anfang, Ende März, finde ich, ist erstmal ausgeschlossen.
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Weil ich meine, er kann das ja nicht, also das denke ich halt auch. Ich glaube nicht, dass man kann es ja jetzt nicht rüberziehen, sozusagen die Form, ne?
Nee, das nicht. Also er macht ja jetzt noch die 73 WM und dann macht er erst Offseason. Das heißt, er fängt vielleicht im Januar oder so wieder an. Dann hätte er zweieinhalb Monate Vorbereitung. Kann man machen, aber es ist schon viel und riskant, würde ich sagen. Klar kann man das versuchen, aber ich glaube, man konzentriert sich dann eher auf einen guten Einstieg in der T100 Tour und macht dann vielleicht im Frühjahr oder so im Juni, Mai, Juni noch eine Langdistanz.
Aber es ist natürlich alles andere als optimal, ne? Wenn du eigentlich, also mal angenommen, er will sich auf die Serie konzentrieren, dann ist natürlich das nicht gut, wenn du dazwischen drin einen Ironman machen willst. Also Vollgas auf beiden Serien, sehr, sehr, sehr schwierig.
Es kann funktionieren, aber das muss es nicht unbedingt.
Nee, es gibt auch genug Beispiele, wo es nicht geklappt hat. Ne? Bin sehr gespannt, wie er sich da entscheidet. Wir hatten auch vorhin schon mal kurz drüber diskutiert, ob Ironman da vielleicht nochmal eingreift. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, so, ich sag jetzt mal, à la Sam Laidlow, der ja auch validieren musste und disqualifiziert wurde. Es hieß aber trotzdem, naja, er hat ja unter kompetitiven, schon wieder ein Tür zu viel, das Rennen ins Ziel gebracht und deswegen, ja komm, ja,
aber bei ihm ist das,
gilt als validiert.
Bei ihm als damals amtierendem Weltmeister war das auch noch eine andere Situation als jetzt bei einem Debütanten, der einen Unfall hat.
Ja,
und also,
ja, vor allen Dingen einen, an dem er selber, also ja, auch,
an dem er auch selber schuld ist.
Genau, und der von ihm ausgegangen ist und deswegen denke ich, also vielleicht das Regelwerk wird es möglicherweise hergeben, Ironman dürfte das machen, aber ich meine, ich glaube, da würden viele kommen und würden sagen so, hey, Moment mal, da hätte ich aber auch gerne Platz, ja, weil Platten kann ich auch nichts für und ich bin danach auch noch gut gelaufen und so weiter und so fort. Von daher glaube ich auch nicht, dass das passiert, aber für Martin van Riel wird es auf jeden Fall ja eine neue Situation sein, der sich jetzt stellen muss.
Ich könnte mir einen Start in Frankfurt vorstellen. Das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt.
Ja.
Europameisterschaft.
Ja, auf jeden Fall.
Wird ein gut besetztes Rennen, denke ich.
Ja, und ich meine, Christian Blumenfeld hat ja gezeigt, dass man da sehr schnell sein kann. Er hat dann natürlich danach es nicht mehr so auf die Kette gekriegt. Das muss man auch so sehen. Also von daher.
Martin van Riel muss aber auch im nächsten Jahr keine Kurzdistanz mehr machen. Also.
Das stimmt. Das hat er hinter sich. Kann sich jetzt voll austoben und bin wirklich gespannt, weil man sieht ja jetzt schon hier, ne, für was es dann noch reichen kann und das unter diesen Bedingungen überhaupt, also nicht nur die äußeren Bedingungen, die ja unfassbar anstrengend da sind, sondern dann eben mit dem Unfall, mit den Verletzungen und so weiter, mit der Aussicht, dass das vielleicht nichts mehr wird, sich da noch so reinzuknien, ist schon ganz schön krass. Also auf jeden Fall ein Name, ja, der viel für Aufsehen gesorgt hat. Die Belgier, schau an, ne? Wieder mal.
Ja, erst in Las Vegas, jetzt in Cozumel. Ja. Die kommen wieder.
Ja. Triathlon Nation Belgien. Überzeugt. Wie ist die Quali-Situation?
Die Quali-Situation ist eigentlich ganz gut für Deutschland. Ich glaube, jetzt sind schon genauso viele Athleten qualifiziert wie für Hawaii in diesem Jahr. Andy Dreiz natürlich, der in Chattanooga schon sehr früh die Quali geholt hat. Willi Hirsch und Jan Stratmann beide in Barcelona qualifiziert. Patrick Lange als Weltmeister und jetzt noch Dominik Sovia.
Ja, also das ist schon mal ein ganz schöner Batzen zu diesem Zeitpunkt der Saison. Bin gespannt. Also da wird, glaube ich, wirklich spannend, wie sich das entwickelt, eben durch diese neue Struktur, dass es halt einige von den Top-Athleten gibt, wo es ja früher immer war, ja, muss nur validieren, deswegen können wir den mal aus der Verlosung für die Quali-Plätze rauslassen, dass es das nicht mehr gibt. Dass man jetzt halt wirklich Bin gespannt, ob es dann am Ende tatsächlich auch Härtefälle gibt, so, die das dann nicht mehr geschafft haben. Aber gut, das sehen wir dann für die nächste Saison. Das werden wir dann da alles gucken. So viel zum Rückblick. Schauen wir nach vorne. Und wir haben eine außergewöhnliche Situation, die es oft gibt, wenn in der arabischen Welt geraced wird. Mhm. Der 73 in Bahrain findet statt. Am Freitag.
Ja, perfekt zur Arbeitszeit.
Wunderbar. Kann man eine fantastische Gelegenheit, um während der Arbeitszeit Triathlon zu gucken. So ist es. Würde ich behaupten.
Sag das nicht dem Publisher.
Ja, aber also hier mindestens mehrere müssen das ja verfolgen, damit man, also wir auf jeden Fall, damit wir im Podcast drüber reden können. Und wir wollen natürlich auch was darüber schreiben, das ist ja klar. Denn es gibt ein bisschen was zu beobachten, vor allen Dingen auch aus deutscher Sicht.
Ja, genau. Wir haben gerade schon über ihn gesprochen. Willi Hirsch ist bei den Männern am Start, aber bei den Frauen die große Favoritin, würde ich sagen, auf den Sieg ist Caro Pole.
Ja, also sie bekommt garantiert große Konkurrenz, aber ich glaube, Caroline Pole hat in dieser Saison dafür gesorgt, dass man auf jeden Fall das so aussprechen kann und sagen kann, das ist die große Favoritin. Das ging auch schnell, ne?
Ja.
Finde ich. Also so, ne, das ist ihr gut gelungen.
Ich glaube, man hat sie in den letzten Jahren schon immer wahrgenommen auch, aber in diesem Jahr hat sie wirklich nochmal steil nachgelegt. Vor allem auch durch ihren guten Saisoneinstieg damals in Valencia und hat alle ihre letzten 4 Rennen gewonnen.
Ja, das ist ja eine unfassbare Serie. Also genau, Truma Triathlon, Ironman 73 Tallinn, Ironman 73 Zell am See und jetzt eben Challenge Barcelona, die 4 von dir angesprochenen Rennen. Bei der Challenge, The Championship in Chamorin war sie gut dabei, hat dann zwar DNF'd am Ende, aber auch da war es richtig gut.
Ja, auch da war es richtig gut, musste dann leider mit der Infusion im Arm ins Bett verlegt werden, sag ich mal. Das war nicht so gut. Das hat auch, glaube ich, einiges an Kraft gekostet. Aber dafür scheint die zweite Saisonhälfte richtig gut zu laufen.
Auf jeden Fall. Schauen wir mal auf die Startliste bei den Frauen.
Jawohl, wir haben Caro Pole angesprochen. Marlene de Boer ist am Start. Nathalie van Coevorden, Sarah Svensk und natürlich Georgia Taylor-Brown, auf die wir ein großes Auge richten. Unser Auge sehr auf sie richten werden.
Wieder mal, ne? Ein Name von der Kurzdistanz, wo man dann jetzt mal gucken kann, für was es dann denn reicht in direkter Konkurrenz. Und das ist natürlich jetzt echt eine spannende Situation. Jetzt in Anführungszeichen kurz, kann man schon sagen, vor der 73-WM ist das schon so ein bisschen so ein Fingerzeig, oder?
Auf jeden Fall. Und auch für Caro Pole ist es natürlich das ideale Vorbereitungsrennen. Und auf Georgia Taylor-Brown bin ich sehr gespannt, das ist die erste Mitteldistanz. Hat sich natürlich schon lange jetzt auch mit Vincent Louis, der bei den Männern auch am Start ist, in Dubai vorbereitet auf das Rennen. Also die sind auf jeden Fall schon ganz gut angepasst an die Umweltbedingungen da. Und ich glaube, das dürfte sehr spannend werden, weil die natürlich dann auch von der Kurzdistanz einfach diesen Speed mitbringt, auch im Schwimmen. Caro Pole ist natürlich eine der besten Schwimmerinnen auch und da könnte es direkt von Anfang an Kopf zur Sache gehen.
Ja. Aber natürlich auch, du hast Vincent Louis angesprochen, bei den Männern auch eine ganz, ganz spannende Konstellation mit so einer Mischung aus eben, Kurzdistanzlern, ehemaligen Kurzdistanzlern und T100-Athleten, will ich es mal sagen. Juri Köhlen am Start, Mathis Margeret am Start, Vincent Louis hast du schon angesprochen, aus deutscher Sicht auch dabei, Willi Hirsch, Yannick Schaufler, Johannes Vogel. Interessantes Rennen auf jeden Fall. Ja. Es ist, ich meine, Bahrain, und da gehört natürlich Vincent Louis, Bahrain-Athlet, da sorgen die ja immer für, sagen wir mal so, dass da welche auf der Startliste stehen, die auch im Team dazugehören. Es war so auch mal so, dass alle irgendwie antanzen mussten.
Henry Schumann ja auch.
Ja, genau. Und das ist nicht mehr so mittlerweile, glaube ich. Das ist immer so punktuell. Irgendjemand muss den Job übernehmen und das ist in diesem Fall auf jeden Fall Vincent Louis. Ja. Und das wird interessant. Traue ja immer den Kurzdistanzern immer sehr, sehr, sehr viel zu, wenn sie dann rüber wechseln. Aus Erfahrung, würde ich sagen.
Ja, bei den Frauen, das haben wir gerade noch nicht erwähnt, ist auch Tanja Neubert am Start. deutsche Kurzdistanzathletin, die in diesem Jahr in der Bundesliga, glaube ich, fast jedes Rennen gewonnen hat. Also auch eine sehr interessante Athletin. Ich glaube, da dürfen wir auch gespannt sein, was die bei ihrer ersten Mitteldistanz abliefern
wird. Genau, wollte ich gerade sagen, noch keine Einträge sozusagen in ihrer Akte dahingehend. Aber das ist ja auch immer gut, weil dann kann man auch vielleicht so ein Rennen mal angehen und das berühmte unter dem Radar fliegen machen.
So ist es.
Ja. Auch hier, hast du das parat, wann gestartet wird? Morgens.
Morgens. Falls ich glaube, der Start war um vier. Um 4:15 Uhr.
Ja, genau, so um den Dreh. Also früh auf jeden Fall. Infos dazu schreiben wir natürlich alles noch auf dieses Jahr, was so übertragen wird und was so geht dieses Jahr. Dieses Jahr, diese Woche. Oh Gott, das Jahr war
dieses
lang.
Jahr auch.
Dieses Jahr auch, genau. Das schreiben wir auch noch. Genau. Ist ja kein Rennen der Pro Series, also keine Live-Übertragung in diesem Fall. Aber natürlich am Ticker auch immer interessant. Und dann werden wir mal gucken, wie es ausgeht. Ich bin echt gespannt. Also vor allen Dingen auch im Hinblick eben dann auf die 73 WM, wer da so mal sich vortun kann.
Der letzte große Test. Drei Wochen sind es noch.
Ja, also zumindest hier, ne? Für den einen oder anderen und auf der anderen Seite der Welt, ja doch auf jeden Fall ganz weit entfernt davon, in Australien. Ja. Da geht es auch nochmal zur Sache. 73 Western Australia und da ist es eben die Pro Series. Das vorletzte Rennen. Das letzte Rennen wird die 73 WM sein. Es ist das vorletzte Rennen der Serie und da kann noch einiges passieren.
Es gibt noch einige Athleten, die Punkte einbringen können für das Ranking. Allen voran sind das bei den Männern erstmal Christian Höhnhauk, Gregory Barnaby und Matthew Marquardt, die alle noch den 73 einbringen können. Ihr wisst ja, 3 Langdistanzen und 2 Mitteldistanzen kann man in das Ranking mit reinnehmen. Alle 3 haben noch 71 offen.
Ja.
Das heißt, die können noch 2500 Punkte im Idealfall sammeln.
Jetzt bei diesem Rennen?
Genau. Jetzt bei diesem Rennen, genau. Und damit könnten alle 3 die Führung in der Pro Series übernehmen und Patrick Lange von Platz 1 runterkegeln.
Ja, der ja oft und auch von uns direkt quasi gefragt wurde nach seinem WM-Titel, was ist, machst du jetzt da weiter, guckst du nochmal hin? Denn wenn man ehrlich ist, also ich bin jetzt mal so ehrlich, habe ich ihn da auch ja nicht mehr unbedingt gesehen in der Position, sagen wir jetzt mal so, dass es jetzt noch so gut reichen kann. Aber der hat natürlich durch diesen phänomenalen Sieg da so viel gesammelt und so konnte er eben die perfekte Punktzahl bei einer WM zu gewinnen, bringt auch nochmal mehr Punkte als bei einem normalen Ironman und dadurch ist er natürlich jetzt in der Situation und die Frage lag natürlich, fährst du hin und versuchst das abzusichern, denn wir wissen, es geht um 200.000 Euro, Dollar für den ersten Platz in der Serie und die Antwort damals war schon, wahrscheinlich nicht und jetzt kam auch nochmal der Post von ihm auf Instagram, wo er gesagt hat, nein, es ist eine harte Entscheidung, aber die härtesten Entscheidungen sind manchmal die smartesten, hat er gesagt. Und er weiß, dass viel, viel Geld auf dem Spiel steht, dass es quasi eine Wette um $130.000 ist. Aber er es für unwahrscheinlich hält, an der Spitze zu bleiben nach diesem Wochenende. Aber er hält es trotzdem für die richtige Entscheidung, weil eben diese 4 Langdistanzvorbereitungen, die er gemacht hat, eine davon war halt rot, wo er die Langdistanz nicht gemacht hat, aber die Vorbereitung, die haben ihn so ans Limit gebracht, dass das jetzt übers Knie zu brechen und noch eine weite Reise, nochmal den ganzen Aufbau, nochmal hinterher, falsch anfühlen würde für ihn. Er hat gesagt, das würde seinen Prinzipien widersprechen, mit dem er gut gefahren ist. Und ich meine, als mit dem WM-Titel in der Tasche hat er da auch alle Argumente auf seiner Seite, aber es ist natürlich schon echt ein krasser Move zu sagen, irgendwie. Also vor allem, wenn er von der $130.000-Wette spricht, dann geht er quasi davon aus, dass er Vierter wird, weil das bringt noch 70.000, habe ich richtig gerechnet. Sind die 130.000, die fehlen würden, wenn er vorne bleiben würde. Es ist ja nicht ausgeschlossen. Dass es reicht. Es kann aber auch richtig spannend werden, dahingehend, und du hast die Namen genannt, Gregory Barnaby, Christian Höhnhauk und Matthew Marquardt, wo man mal gucken muss, ne? Also auch bei Matthew Marquardt, ob er überhaupt bei der 73 WM startet, bin mir gerade gar nicht sicher, ob er das schon mal so geäußert hat, aber auch für ihn würde das sich natürlich, sagen wir, wenn er kann als Medizinstudent, wenn er weg kann, das weiß ich nicht, dann ja, geht es da auf jeden Fall um richtig viel Geld für die alle. Ja. Und vor allen Dingen dann auch nochmal spannend, weil wenn die jetzt natürlich ihre Rennen eingebracht haben, also Gregory Barnaby und Christian Höhnhaupt, dann können sie sich natürlich nur noch verbessern. Aber es kann sehr, sehr knapp werden am Ende. Und dann geht es um every second counts, ja, matters, geht es halt eben um ganz knappe Abstände.
Ja. Der Punkteabstand zwischen den beiden ist auch gerade bei so knapp 200 bis 300 Punkten. Das heißt, ja, so 3 bis 5 Minuten, das ist nicht viel.
Das kann mal zusammenkommen. Ja, das ist tatsächlich so, dass das wirklich, wirklich spannend werden kann. Unabhängig davon, wo sie da im Rennen um den WM-Titel landen am Ende, ne? Aber letztendlich, ja, zwischen den beiden und im Vergleich zur Spitze, denn da geht es natürlich auch noch drum, wird dann nochmal, werden die Sekunden gezählt werden. Ja, fiese Situation für Patrick, der ja zu Hause sitzen kann nur und darauf
das Beste hoffen kann.
Ja, so ein bisschen wie Fantasy-Football, wo man, wo man auch darauf warten kann nur. Man hat aufgestellt und wartet, was passiert, wie viele Punkte es gibt. Hier kennen wir die Punktzahl schon von Patrick Lange und wir müssen jetzt gucken, was die anderen noch so abliefern können. Aber ja, also man merkt halt, ne, es ist auf einmal richtig Geld im Spiel, ne? Sowohl eben durch die T100 als auch durch die Pro Series sind das halt eben Beträge.
Die gab es
einfach nicht, ne? Da ja, hast du einfach deine Rennen gemacht und jetzt geht's halt eben darum, gibt's das nochmal oben drauf und was kann man da rausholen? Ja, Patrick Lange einfach durch seine Langdistanzen alles perfekt die Punktzahl rausgeholt. Ja. Kann man nicht anders sagen.
Man kann immer noch sagen, er hätte gut beim 73 Mallorca ein bisschen mehr Punkte sammeln können, ja, mit seinem 17. Platz oder genau, auch in Oceanside zum Saisonauftakt. Das wären halt die Rennen gewesen, wo er schon irgendwie jetzt alles klar hätte machen können mit.
Ja.
Aber es ist, wie es ist. Es ist so gelaufen und ja.
Ja, das ist total interessant, wenn man sich anguckt, wie die Punkte letztendlich zustande gekommen sind. Ist es genauso wie du sagst, ist eigentlich alles nicht nach Plan gelaufen, ne? Erstmal und dann kam dann irgendwann doch der Sieg aus Texas aus bekannten Gründen dazu, dass er eben der ihm zuerkannt wurde, weil die Nummer 1 gesperrt wurde. Dann aber eben diese 70-30, die eigentlich nicht gut gelaufen sind, die er aber ja trotzdem einbringt jetzt. Ja. Ne? Wie gesagt, die perfekte Punktzahl eben nur bei den Langdistanzen. Und ja, die ihm auf den Fersen sind, die sind eher so, sagen wir mal, mit mittelmäßigen Ergebnissen, also das hört sich jetzt, aber nein, also keine nicht so Top-Ergebnisse. Es klafft nicht so weit auseinander. Wenn man sich jetzt Gregory Barnaby zum Beispiel anguckt, der bringt dann einen 6., 3., 8. und einen 3. ein. So, ja, kein Sieg, aber auch kein Blowout, so, ne? Sagt man das so? Blow up. Also von daher, schauen wir mal. Und Christian Höhnhaug, und das, ja, das gilt für beide. Christian Höhnhaug war 10. auf Hawaii, Gregory Barnaby 6., glaube ich, haben jetzt nochmal gezeigt, dass sie jetzt richtig, richtig gut in Form sind, ne?
Ja.
Von daher wird spannend. Und dazwischen, die haben wir jetzt beide mehr oder weniger unterschlagen. Matt Hansen und Bradley Wise auf den Plätzen 2 und 3. Die sind halt auch schon bedient, ne? Die haben auch alles eingebracht. Können natürlich nochmal irgendwie versuchen, bei der 73 WM, beide jetzt hier nicht am Start, könnten bei der 73 WM theoretisch natürlich noch versuchen, ihr Ergebnis zu verbessern. Aber ja, auch mit wenig Aussicht, glaube ich, dafür, dass es, oder sagen wir mal so, wenig aussieht. Es kann passieren, dass man da was verbessert, vor allen Dingen, ja, auch Bradley Wise vielleicht, aber
ich glaube, Bradley Wise ist gar nicht qualifiziert.
Das ist doch, ich glaube schon. Ich meine, beide werden qualifiziert, oder nicht?
Nach den Ergebnissen zu urteilen, würde ich sagen, nein.
Man weiß es manchmal nicht. Okay, dann halte ich mich zurück. Dann könnte er es natürlich nicht. Habe ich nicht alles im Blick hier.
Och Mann.
Ja, also deswegen sagen wir, wie es ist. Es sind sowieso die von weiter unten, die Druck machen. Und Patrick Lange bleibt natürlich auch noch wenn er überholt wird, dann eben oben in der Schlagdistanz. Es ist nur die Frage, ob er eben von allen dreien überholt wird oder auch nicht. Und vielleicht freut er sich dann auch am Ende der Saison.
So ist es.
Genau. Führt natürlich aber dazu, dass das auch ein höchst interessantes Rennen wird, was am Samstag Abend deutscher Zeit angepfiffen wird.
Ja, um 22.30 Uhr müsste es sein.
Die Übertragung. 23 Uhr der Start. Kann das sein? Oh, das gucken wir nochmal.
Wer hat sich denn auf diese Podcast-Folge vorbereitet?
GMT plus eine Stunde habe ich gelesen. Also.
Das sind wir.
Das sind wir, genau. Und ach, come on. Wir gucken es nach.
Das jetzt findet nicht. Ihr eh in den nächsten Tagen noch auf trimark.de. Genau. Alle Vorberichte.
Ja. Ich bin krank. Ich nehme das jetzt. Ich spiele jetzt die Ich bin krank Karte.
Na gut.
Also, auf jeden Fall, sagen wir so, es ist auf jeden Fall spät am Abend und ja. Wer sich das komplett reinzieht, der hat den größten Respekt unsererseits. Der ist nämlich dann ganz schön lange unterwegs durch die Nacht und guckt sich das an, den Ironman 73 Western Australia.
Wir werden auch lang unterwegs sein durch die Nacht.
Möglicherweise werden wir auch gucken, aber nur wenn wir Empfang haben in der neuen Stadthalle. Neue Stadthalle. In Langen bei der Selfish Night of the Year. Da werden wir nämlich sein. Aber da reden wir nachher drüber. Oder mal schauen. Denn es ist natürlich auch noch, reden wir natürlich noch, also Quatsch, jetzt mal wieder ernsthaft hier, reißen wir uns zusammen. Den Start finden wir noch raus, was wir aber sagen können, es wird natürlich übertragen, dieses Rennen. Nee, Pro Series kann man immer alles live gucken. Das ist auch in diesem Fall so, auch auf der Pro Series Seite von Ironman und auf YouTube und die ganzen Kanäle.
Ich habe alles richtig gesagt übrigens. Start ist um 22.30 Uhr.
Das ist ja was. Das kann ich gar nicht glauben.
Nicht?
Nee.
Oha, stehe ich so schlecht bei dir?
Nein, weil ich habe mir hier 23 Uhr aufgeschrieben. Oha. Und das habe ich ja nur gemacht, weil ich das irgendwo gelesen habe und möglicherweise habe ich mich verrechnet. Denn das ist nicht so meine Stärke.
Startet sogar um 22.28 Uhr, wenn du es genau wissen möchtest, weil die Langdistanz startet um 22.30 Uhr.
Das ist doch verrückt. Wie komme ich denn dann da drauf? Das gibt's doch nicht. Das werde ich dir nachher nochmal vorhalten. Dann steht es irgendwo falsch. Oder ich war einfach krank. Egal. Also, das Rennen der Männer, auf was wir uns freuen. Und über die Frauen reden wir gleich. Wir machen aber jetzt erstmal noch einmal Werbung.
Diese Folge wird euch nämlich auch präsentiert von Training Peaks, der Trainingsplattform für Sportler gemacht und für Trainer designed. Für Training Peaks für Trainer. Eine Trainingsplattform, ihr kennt sie wahrscheinlich auch aus der täglichen Anwendung, das solltet ihr hoffentlich. Eine Plattform, mit der man quasi sein Training planen kann, mit der ein zugehöriger Coach das Training planen kann, mit dem man seinen Fortschritt überprüfen kann. Man kann alles Mögliche tracken, auch Gewichtszunahme, Ernährungsbedarf, Kalorienbedarf, alles an einem Ort. Die übersichtliche Benutzeroberfläche mit allen Trainingsdaten. Training Peaks hat eine neue Funktion mittlerweile bekommen, den Strength Builder. Das ist quasi ein Zusatzprogramm für euer Krafttraining, was jetzt nicht unbedingt die Lieblingsdisziplin vieler Triathleten ist, aber es ist dennoch unverzichtbar und damit fällt auch einfach die Integration von Krafttraining in den Gesamttrainingsplan einfacher denn je. Angeleitete Übungen und individuelle anpassbare Programme helfen dir nämlich dabei, gezielt an deiner Kraft zu arbeiten, ohne die anderen Disziplinen zu vernachlässigen. Und der Strength Builder punktet mit einer umfangreichen Bibliothek, die Zugriff auf über 1000 Übungen bietet, alles inklusive detaillierter Videoanleitung. Außerdem neu dabei ist eine Indoor-Training-Plattform. Training Peaks hat nämlich im Oktober 2024 die Radfahrplattform Indivelo übernommen und arbeitet jetzt mit dem sogenannten Training Peaks Virtual, also einer realistischen und dynamischen Umgebung für das Indoor-Training. Damit könnt ihr auch euer Training nahtlos in das bestehende Training Peaks Ökosystem integrieren und geplante Workouts direkt in der virtuellen Umgebung absolvieren, ohne zusätzliche Datenimporte oder Exporte.
Und die Infos dazu findet ihr wo?
In den Shownotes.
Genau. So, kommen wir zu den Frauen. Da gibt es eine Athletin, die sich, ich will mal sagen, relativ entspannt dieses Rennen angucken kann. Und ihr Name ist Cat Matthews.
Das ist richtig.
Denn obwohl sie nicht an der Spitze steht, der Ironman Pro Series bei den Frauen, ist ihre Ausgangslage doch so, dass sie sich berechtigte Hoffnungen machen kann, am Ende da gut abzuschneiden.
Die Ausgangslage ist sehr gut, könnte man sogar sagen.
Ja.
200 Punkte fehlen ihr im Moment im Ranking auf Jackie Herring, die das Ganze anführt. 200 Punkte ist jetzt erstmal noch ein bisschen. Jackie Herring wird allerdings nicht bei der 73 WM am Start sein, nur Cat Matthews. Also
ist das so? Hat sie das schon gesagt? Hat sie den Stecker gezogen? Ich meine, die startet da noch und versucht es.
Jetzt habe ich was Falsches gesagt.
Ich glaube. Mein Lieber, was ist denn
heute läuft's aber nicht.
Es ist aber auch, ehrlich gesagt, fast egal. Denn wenn, also, oder sagen wir mal so, wenn Jackie Herring startet und sie gewinnt, ne, also für den Fall, dass Jackie Herring die 73 WM gewinnt, müsste Katrina Matthews den Rückstand bei unter 16 Minuten halten und sie wäre die Gewinnerin der Pro Series. Das ist machbar, würde ich sagen. Es ist zwar ein gewisser Druck, dann auch in dem Rennen, also sie muss, es hilft ja nichts, sie ist ja noch nicht vorne, das heißt, sie muss auf jeden Fall finishen und sie muss halt den Rückstand im Zaum halten. Und ja, das ist aber eine gute Ausgangsbasis für Cat Matthews, denn sie hat sich ja natürlich vorgenommen und auch schon ganz früh gesagt, das ist das Rennen, auf das es dann am Ende nochmal ankommt. Das ist wichtig und deswegen ja, kann sie da nochmal eben dementsprechend punkten und sie muss auch eigentlich nicht befürchten bei so einem Szenario, wenn es ihr denn gelänge, dass sie eingeholt wird.
Genau, Maja Stage-Nielsen hat zwar noch Chancen, sie liegt aber 2300 Punkte hinter Cat Matthews. Das ist schon ein ganz schöner Batzen, das dürfte schwierig werden. Daniela Bleimel ist noch am Start, darüber werden wir gleich noch sprechen. Die liegt aber auch ganze 5000 Punkte hinter Cat Matthews. Also eigentlich ist das Ding fast in trockenen Tüchern, könnte man sagen.
Ja, also genau, so ja. Damit tue ich mich schwer. Ich weiß, genau. Also aber ich meine, das ist vielleicht auch die Gefahr. Ja. Ist das, ne, die Gefahr, aber ich sagen wir mal so, die Ausgangslage ist relativ komfortabel vor so einem Rennen. Wenn du sagst, irgendwie, ich muss ins Ziel kommen und ich muss einen realistischen Abstand irgendwie letztendlich versuchen. Und ich meine, wir haben schon so viele Rennen von Katrina Matthews gesehen, als wenn die so denken würde, ne? Die geht da rein und macht einfach hier Rennen und bringt das durch. In diesem Mindset ist sie ja dieses Jahr, hat sie ja oft genug gezeigt, dass sie Rennen auch dann wirklich, wirklich gut und nicht nur, sagen wir mal, angehen kann, offensiv angehen kann oder auch Rennen, in denen es dann nicht so gut läuft, wie zum Beispiel in London, wo sie ja erst eingeholt wurde von Laura Philipp und sie aber dann gesagt hat, so, ich gebe nochmal alles und ich ziehe nochmal davon. Oder auch bei der Ironman WM, wo sie mit Krämpfen am Straßenrand stand schon und gehen musste, sich dann trotzdem so aufraffen konnte, das Ding noch als Vize-Weltmeisterin zu beenden. Das ist das Mindset von ihr und deswegen ist sie da auch ziemlich gut gerüstet, würde ich sagen, für die WM. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Wir gucken natürlich jetzt erstmal auf das Rennen beim 73 Western Australia, denn dahinter könnte sich natürlich noch ein bisschen was abspielen.
Das ist richtig. Wir haben wieder ein Pickepacke voll
gepacktes
Pickepacke vollgepacktes Feld. Nicht nur Daniela Bleimel ist am Start, Maja Stage-Nielsen, über die wir schon gesprochen haben, ist am Start, Anna Bergsten aus Schweden, Els Wisser, Lotte Wilms, Grace Tech, alles keine unbekannten Namen und alles Namen, die auch vorne mitspielen können.
Genau, Hannah Barry ist noch dazu zu zählen und genau, die kämpfen nämlich alle noch, die sind nämlich alle sehr nah beieinander. Da kann es auf jeden Fall innerhalb der Top 10, würde ich jetzt mal sagen, noch einige Verschiebungen geben und genau aus diesem Grund ist auch Daniela Bleimel vor Ort oder im Flugzeug. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie schon da ist, aber auf jeden Fall sie ist abgereist.
Ich kann dir sagen, ne? Sie ist heute um 15 Uhr losgeflogen.
Ja, so, dann ist sie noch nicht da.
Das ist ein weiter Weg. Ist sie noch nicht da. Ja. Sie reist an, um noch Punkte für die Pro Series zu sammeln. Ihr großes Ziel in diesem Jahr war die Pro Series. Ihr großer Fokus lag darauf. Das heißt, jetzt müssen auch noch die letzten Punkte gesammelt werden. Denn auch bei ihr steht noch 71 Rennen aus. Sie hat den Ironman Hamburg, den Ironman Vitoria und die WM in Nizza in die Wertung eingebracht, sowie den 73 in Les Sables d'Olonne. Das heißt, der 73 Western Australia wird ihr Punktepaket auch noch ein bisschen auffüllen.
Genau, denn sie hatte ja das DNF. Zell am See, glaube ich. Und dadurch, das war dann quasi, wurde es wieder gestrichen sozusagen, das Ergebnis, ne? Weil nicht eingebracht.
Genau. Sie liegt momentan auf Platz 7 des Rankings, 400 Punkte hinter Lotte Wilms auf Rang 6. Und es könnte für sie auch noch, wenn es gut läuft, aufs Podium gehen.
Ja, und ich bin extrem gespannt darauf. Also ich meine, es sind natürlich auch viele, die vor ihr noch sind, dann die da auch noch ein Wörtchen mitspielen, sprechen wollen. Und dann, wenn man sich anguckt, was sie so einbringt, du hast ja auch schon eben angedeutet und gesagt, 4., 9. und 3., also dritter Platz in Hamburg bei den Europameisterschaften, damals in einem ja richtig, richtig, richtig guten Rennen. Da erinnere ich mich sehr gerne dran zurück, was sie sich da eingeschenkt haben. Viele Platzwechsel und so weiter und eben der grandiose Sieg von Jackie Herring. Da ist sie Dritte geworden, hat sie sich durchgebissen und war eigentlich gut dabei, ne? Bis dann eben diese Rückenprobleme kamen und die sie dann doch echt arg zurückgeworfen hat und eben dann auch zum 18. Platz geführt haben bei der WM. An sich kein so ein überragendes Ergebnis, aber eben wichtig, weil ins Ziel gebracht.
Ja. Wir kennen es von der Pro Series, jede Sekunde zählt, heißt es ja auch. Und da ist es egal, welcher Rang es am Ende ist, sondern Hauptsache, man bringt das Rennen ins Ziel.
Klar, und vor allen Dingen, es hätte natürlich mehr sein können, es hätte aber auch gar nichts sein können. Und damit wäre sie dann abgemeldet gewesen. Ja. So kann sie halt eben diese Langdistanzpunkte einbringen. Und das sind dann immerhin noch 2.396 Punkte auf dem 18. Platz.
Ja, also, und das ist fast ein Mitteldistanzsieg. Also,
ja, so ist es. Genau, also wichtig, wichtig. Und ja, wie gesagt, ihr Ziel ist, unter den Top 10 zu bleiben. Das hat sie sich vorgenommen jetzt hier. Und da sind wir gespannt, für was es am Ende reicht. Ich bin gespannt. Also es ist tatsächlich, auch da eben sind so viele Leute jetzt noch unterwegs, die jetzt nochmal gucken, was geht, nochmal antesten. 73 WM ist sie ja nicht am Start. Von daher, ja.
Und wenn ihr alles wissen wollt über Daniela Bleimels Rennen und Daniela Bleimels Vorbereitung auf den 73 Western Australia, hört am Freitag die neue Folge von Triathlon Talk, denn da wird sie alles dazu ausführlich berichten.
So, wer führt denn diese Folge von Triathlon Talk?
Diese Folge von Triathlon Talk, die führe ich ganz zufällig.
Das ist gut, das machen wir gut. Ich höre mir die vielleicht auf der Rolle an. Es ist ja wieder Rollenzeit, ne? Sagen wir mal ehrlich, nur die ganz Harten sind draußen unterwegs, der Rest von uns sitzt auf der Rolle. Ich tue mich ja immer schwer, ich muss immer wirklich Ablenkung haben. Sonst ich komme nicht klar. Mit was lenkst du dich ab, wenn du Rolle fährst?
Nur mit Musik. Ich kann mir nichts. Okay. Ja, ich kann mir nichts angucken oder irgendwas. Ich kriege das gar nicht hin. Mich nervt das nur, wenn ich irgendwas sehe und die sprechen und ich kann das nicht. Ich höre nur Musik, das muss reichen.
Spannend. Nee, bei mir ist es anders. Ich muss auf jeden Fall was gucken, es sei denn, es sind so wirklich so ganz absurde Intervalle und so 30-30er oder so, wo man dann immer sonst überrascht wird, wenn man auf den Bildschirm guckt und auf einmal der Modus reinknallt und irgendwie alles ganz schwer wird und dann so, oh nein, das sind die nächsten 30. Das ist dann nicht so gut. Da höre ich dann Musik oder gucke mir Live-Konzerte an oder so.
Auch gut.
Ja, wenn ihr gucken wollt oder auch hören, es geht ja auch bei uns, ne, dann Werbung in eigener Sache so ein bisschen, unser YouTube-Kanal Triathlon Insider, der versorgt euch natürlich mit, wie sagt Frank immer so schön, mit Rollenfutter, kann man Podcasts sich nochmal anhören oder eben auch Sachen gucken oder eben auch, wenn man sich mit dem Thema Indoor-Training beschäftigen will, da haben wir gerade aktuell ganz neu auch Videos zu Plattformen. Wo man sein Indoor-Training gestalten kann, guckt da gerne mal rauf. Wenn ihr euch Ruby interessiert oder IC Trainer oder solche Geschichten, da gibt es jetzt Videos zu, wo das erklärt wird und vielleicht ist das ja mal eine Option. Also da kann man auf jeden Fall mal raufgucken. Und wir wollen noch nicht ganz, jetzt machen wir einfach auch mal weiter hier mit Werbung für uns. Wir müssen, weil wir wollen, euch das die Triathlon Special ans Herz legen, die morgen in Kiosk kommt. Wir haben hier auch schon drüber gesprochen, auch mit Frank schon, aber da ist so viel Herzblut reingeflossen, dass wir das auch nochmal hier besprechen müssen. Also wir haben es gesagt, Triathlon Special, Abonnenten wissen es, die haben es nämlich schon im Briefkasten, da ist es Inclu. Zweimal im Jahr gibt es halt eben diese Sonderausgaben von uns, die im Abo enthalten sind und aber natürlich auch am Kiosk erhältlich sind oder bei uns bestellt werden können. Und in diesem Jahr beschäftigen wir uns mit 50 Jahre Triathlon.
Ja.
Das muss dir absurd vorkommen, du junger Spund.
Ja, das sowieso. 74 hat es angefangen in San Diego. Das war alles vor meiner Zeitrechnung. Das war, ich muss rechnen, 6, Jahre nach der Geburt meines Vaters. Ja. Also ich habe damit wenig am Hut mit dem Zeitalter, mit den 70ern sowieso. Nur mit Autos der 80er. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich habe mich seit Monaten habe ich mich eigentlich schon auf diese Ausgabe gefreut, weil ich Bock hatte und lesen wollte und alles. Ich weiß natürlich viel über Triathlon, würde ich mal sagen, wenn ich das so sagen darf. Aber
ja, darfst du.
Das so in die Geschichte eintauchen, das finde ich wirklich spannend. Und ja, wie gesagt, ich habe mich lange drauf gefreut und jetzt ist sie endlich da und ich habe eigentlich schon alles durchgelesen.
Ja, mir geht's ganz genauso, denn auch ich bin ja noch nicht so lange, ich bin zwar deutlich, deutlich älter, ich könnte dein Vater sein, aber ich bin natürlich noch nicht so lange im Triathlon. Und das sind ganz, ganz interessant bei uns in der Redaktion, da geht's dann ganz häufig, wenn es in die Vergangenheit geht, dann müssen wir immer sagen, da müssen wir Frank fragen. Frank, unser Herausgeber, war schon sehr früh dabei. Aber auch er findet da natürlich seinen Meister, wenn man mit Leuten spricht, die ganz am Anfang dabei waren. Und das haben wir natürlich gemacht. Wir haben zum Beispiel ein tolles Interview mit Bob Babbitt drin, der von seinem Breakfast with Bob, denke ich, Triathleten ein Begriff ist, der aber schon wirklich ganz früh dabei war. Ne? Die ersten Jahre ganz früh auf Hawaii am Start mit tollen Anekdoten aus der Zeit, und das liebe ich ja, ne? wenn so aus der Zeit berichtet wird, wo die Herausforderung letztendlich oder die Strecke schon genauso absurd war wie heute. Ne? Wenn man über eine Langdistanz redet und was heute für einen Aufwand betrieben wird mit Training, mit Ernährung, mit Material, da sind wir alle schuldig, wir machen das auch alle, und Gedanken und Trainingsplanung und Trainingslager und so weiter, und mit was für einfachen Mitteln dann da damals rangegangen wurde, dass diese Anekdoten finde ich immer wieder großartig. Dan Enfield ist so eine zweite Legende, auch der ganz früh dabei gewesen, hat viele Erfindungen gemacht im Triathlon, das erste echte Triathlonrad entwickelt, Neos für Triathleten, die zum Schwimmen wirklich gemacht sind und nicht zum Tauchen oder Surfen, gehen auf sein Konto, mit dem haben wir ein Interview drin, und ja, ansonsten tolle Geschichten durch diese verschiedenen Epochen des Triathlons. Natürlich Hawaii, wo der Ironman geboren wurde. Aber eben auch die frühen Jahre in Deutschland. Ne? Wie kam Triathlon kurz danach? Ist diese Faszination hier rüber geschwappt und wie brutal schnell sich dieser Sport dann in ihm entwickelt hat. In Westdeutschland, aber auch in Ostdeutschland. Kollege Christian, eine tolle Geschichte aufgeschrieben mit dem Titel Hart an der Grenze, Ausdauer-Dreikampf in der DDR, wo man wirklich einfach denkt, so, das war faszinierend. Ja. Historische Entwicklung, aber eben dann eben auch über die Distanzen, die Kurzdistanz. Triathlon wird olympisch, da hast du dich mit beschäftigt. Ja.
Mit dem Erfinder der Kurzdistanz gesprochen, das war auch sehr spannend.
Ja, denn das war den Leuten klar, ne? Man muss das, um das olympisch zu machen, um quasi das noch mehr Leuten zugänglich zu machen, muss sich der Sport verändern, er muss schneller werden, er muss kürzer werden, und da haben wir uns natürlich mit beschäftigt, wer sind die großen Namen und was sind die großen Geschichten, wer sind die GOAT? Ne? Wer darf sich diesen Titel? Macht ja keiner, die so anständig sind sie ja alle. Viele weisen ihn auch, oder eigentlich alle weisen ihn auch von sich weg, die da in der Verlosung sind. Aber diskutieren kann man ja mal drüber. Das haben wir natürlich getan, haben ja und vergessene Momente nochmal aufleben lassen, Anekdoten. Du hast dich noch mit einem bedeutenden Karriereende, was eine derjenigen ist, die in der Verlosung um die GOAT sind, mit Daniela Rief beschäftigt.
Genau, ja, auch sehr spannend, noch einmal alles zu beleuchten aus ihrer Karriere, von der Kurzdistanz bis zu ihren 5 Ironman WM-Siegen, 5 Ironman 73 WM-Siegen, eine Weltbestzeit, da war eigentlich alles dabei, alles nochmal beleuchtet und jetzt auch sehr privat.
Ja, also das war für mich auch nochmal eine richtig, richtig spannende Geschichte, nochmal nachvollziehen zu können, wie ihre Karriere einfach auch sich entwickelt hat. So viel Eigenwerbung sei erlaubt. Das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich, wirklich schön, und man kann ganz viel lernen über unseren Sport, und es ist ja immer wichtig, wie habe ich das gestern noch gehört, auf wessen Schultern man steht, sollte man wissen. Das ist so, ne? Der Triathlon, wie wir ihn heute kennen, der ist halt nur so geworden, weil es Menschen gab, die ganz früh gesagt haben, irgendwie so, das machen wir auch. Das machen wir auch. Das probieren wir jetzt. Wir organisieren was. Wir machen das groß. Wir bringen das international ganz groß raus auf die olympische Bühne. Und ich meine, wir haben eben über Alistair Brownlee geredet. Das sind halt so Momente, die jedem Triathleten irgendwie präsent sind. Und damit haben wir uns beschäftigt, eine ganze große Ausgabe. Und wir hoffen natürlich, dass das gut ankommt, dass ganz viele sich ja das vielleicht unter den Weihnachtsbaum legen oder selbst eben aufs Nachtkästchen und immer mal wieder reingucken und schwelgen. Was war deine Lieblingsgeschichte?
Die DDR-Geschichte fand ich schon richtig spannend. Das hat mich schon beeindruckt.
Ja, also mutige Männer, muss man sagen, und Frauen, glaube ich, auch, ja, mit dabei.
Dass man
also
für Sporttreiben politisch oder auch, ne, gesetzlich verfolgt wird, ist schon.
Ja, also.
Aber das waren andere Zeiten.
Ganz genau. Andere Zeiten, da geht so Richtung ich habe mich wahnsinnig gerne beschäftigt mit dem Material der verschiedenen Jahrzehnte und habe dafür in ganz, ganz alten Ausgaben geblättert, in alten Magazinen, Anzeigen mir durchgelesen und bin da richtig eingetaucht in die Geschichten auch von damals noch und fand das ganz, ganz faszinierend. Irgendwie gefühlt, das ist dann bei mir immer so hängen geblieben, haben wir das heute ja so einfach irgendwie zu sagen, irgendwie so, ja, wir machen Triathlon, melden uns an und irgendwie so. Und damals war es noch so viel aufwendiger, aber der Enthusiasmus und dieser, das finde ich so toll daran, dieser Wille auch neue Sachen auszuprobieren, eben nicht nur diese Dreikampfkombination, ja, sondern auch zu sagen, so beim Material, also wenn das mit dem sehr konservativen Radsport vergleichst, waren Triathleten schon immer experimentierfreudiger, haben geguckt, was kann was bringen, nicht immer hat's was gebracht, aber man hat auf jeden Fall ja viel ausprobiert auch, manches auch ins Blaue rein, manches waren schon sehr, sehr gute Ideen, wo du einfach aus heutiger Sicht sagen kannst, ach schau an, das gab's also auch schon in den 80ern oder in den 90ern und das hat mir großen Spaß gemacht, da nochmal einzutauchen mit allen Facetten. Ja. Also der große Rundumschlag kommt, heute ist Dienstag, morgen an den Kiosk. Wie gesagt, kann auch bestellt werden bei uns im Shop. Tut das, wir können das empfehlen. Und ein schönes Stück Triathlon-Geschichte, wie ich finde.
Auf jeden Fall.
Und an dieser Stelle machen wir noch einmal Werbung, denn wir haben noch einen dritten Presenter für euch. Denn diese Episode wird präsentiert von Patent Whey, dem innovativen Molkeprodukt des Startups Dr. Prima, Rebel for Happiness. Patent Whey ist laut Hersteller das erste und einzige vollständig fermentierte Whey-Protein, Hydrolysat, kurz WPH, also reines Aminosäurepulver. Es soll den Muskelaufbau optimal unterstützen, die Regeneration verkürzen und dabei extrem gut verdaulich sein. Dank patentierter Herstellung schmeckt Patent Whey zudem nicht bitter und richtet sich damit an alle, die sportlich viel erreichen wollen. Jetzt könnt ihr Patent Whey bestellen, wenn ihr es ausprobieren wollt, und 20% Rabatt auf alle Dr. Prima Produkte erhalten. Und zwar unter dem Link rebel-happiness.com/discount/triathlon. Oder ihr gebt einfach den Rabattcode Triathlon im Warenkorb ein. Also 20% Rabatt auf alle Dr. Prima Produkte, Patent Whey. Wer es ausprobieren will, die Infos dazu gibt's in den Shownotes. Ja, also großer Sport ist noch am Wochenende. Und für alle, die nicht, wir müssen es anders sagen. Wer es schon hinter sich hat, den großen Sport, der ist, glaube ich, in der neuen Stadthalle entlang. Bei der Selfish Night of the Year, oder?
Hoffentlich.
Ja, ich denke.
Ja, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Die große Triathlon-Gala mit allem, was Rang und Namen hat. Unsere großen Preisverleihungen mit den Triathlon Awards.
Genau.
Viel zu bieten hat der Abend. Die Weltmeister und Weltmeisterin, der Weltmeister und die Weltmeisterin werden am Start sein.
Ja, und ich bin, das ist sehr, sehr schön. Mir gefällt das immer so gut da, weil es irgendwie so eine Weihnachtsfeier der Triathleten ist, irgendwie so am Ende des Jahres dann nochmal die Leute zu treffen, die dann auch, ja, die Offseason haben, die sich leisten können, dann auch ein bisschen entspannter zu sehen und so weiter. Und ich freue mich auf ganz, ganz viele Gespräche, auf die Awards, bin selber gespannt auch, habe mich da noch nicht so rein verdient. Ich will mir das noch so ein bisschen offen halten auf die Verleihung des Michael Rauschendorfer Preis für das beste Triathlon-Foto des Jahres. Tolle Programmpunkte und eben, ja, tolle Gäste auch. Also richtig, richtig gut. Das steht an. Da freue ich mich auf jeden Fall. Und nebenher müssen wir natürlich auch immer noch mal gucken, wie es aussieht in Australien, oder?
So ist es. Den Ticker werden wir laufen haben, würde ich sagen. Ja. Wenn es Empfang gibt, das ist ja immer schwierig.
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ja, irgendwie werden wir da schon einen Weg finden.
Wir sind ja wahrscheinlich nicht die Einzigen, die es interessiert.
Nee, genau. Möglicherweise gibt es ja noch den einen oder anderen
mit Triathlon am Hut hat.
Mit einem Weltmeistertitel, den das auch interessiert, wie das ausgeht.
Ja, vielleicht können wir anhand von Patricks Miene den Verlauf des Rennens ablesen.
Oh, das wäre gut. Das müssen wir dann zwar, wir können es vielleicht nicht fotografieren, aber wir können davon berichten. Also wir stürzen uns quasi direkt rein und ja, wenn es Gossip zu erzählen gibt, machen wir das natürlich dann auch nächste Woche. Nein, schauen wir mal. Was in Langen passiert, soll auch in Langen bleiben. Außer natürlich die Bilder von den Awards-Verleihungen und so weiter. Das findet ihr natürlich dann alles schnellstmöglich auch bei uns. Dann könnt ihr auch sehen, ja, wer abgeräumt hat dieses Jahr, wer von den Triathletinnen und Triathleten eben ja zu den Top-Athletinnen und Athleten gewählt wurde und zu den Rennen und das alles nach der Verleihung und ja, wir haben eine noch wilde Woche vor uns und freuen uns auf Renn-Action ab Freitag und dann Party-Action
4.20 Uhr
am Samstag. Party-Action am Samstag, irgendwann kurz nach Mitternacht.
Hoffentlich.
Alles klar. Genau, wir tanken jetzt nochmal ein bisschen Kraft und hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
Macht's gut.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.